Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Li Kang Roasted Eel X Junma Snooker World Open in Yushan sind im Viertelfinale angekommen und es ist mal wieder ein hochklassiges, ein abwechslungsreiches und ein tolles Viertelfinal-Lineup, über das wir hier sprechen werden. Und es ist diesmal noch besonders abwechslungsreich, weil wir auch ein paar neue Namen, neu in Anführungsstrichen, weil, also sagen wir es eher so, lieber laut, lange nicht gesehen haben, dabei haben. Welche Namen das genau sind, welche Spieler und wie die das Viertelfinale erreicht haben, das werden wir natürlich hier bei Total Clearance jetzt besprechen. Und das tue ich heute mit Noah Ebner. Hallöchen nach Österreich.
Einen schönen guten Abend, lieber Chris.
Hast du schon fertig gefeiert und hoffentlich ja auch Judd Trump gegen Flo am Anfang der Woche geguckt und genießt den Moment hoffentlich immer noch?
Ja, ich möchte da jetzt einmal auch wirklich die österreichische Medienlandschaft loben, dass nämlich unser öffentlich-rechtlicher Sender in Österreich das auch im Programm hatte, im Sportsender, und auch ein Bericht darüber gemacht wurde, dass eben Flo hier gegen die Nummer 1 der Welt gespielt hat. Also das ist sehr, sehr löblich, und auch wenn es jetzt nicht positiv verlaufen ist, von dem musste man ehrlicherweise auch ausgehen, aber der Anlass dafür war auf alle Fälle berechtigt, denn so oft war Flo in dieser Situation eben nun auch nicht, und man muss immer sagen, das ist für ein kleines Land wie Österreich, das jetzt auf der Snooker-Ebene auch nicht so viel aufweisen kann, schon ein sehr, sehr cooler Erfolg, dass er sich hier für die Hauptrunde qualifiziert hat. Also insgesamt war das schon ein toller Tag für den österreichischen Snookersport.
Das war es wirklich. Und der, gegen den er ja dann letztendlich verloren hat, nämlich Judd Trump, der ist auch noch dabei und steht hier im Viertelfinale, hat heute Robbie Williams bezwungen und hat wieder ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, vor dem Mid-Session-Interval so richtig vernünftig in Breaks reinzukommen. Wie schon gegen Jackson Paige, so ein bisschen kleiner Fehlstart bzw. kleine Probleme zu Beginn. Aber nach dem Interval lief es ja dann wieder.
Ja, ich glaube, er war mehr als zufrieden, dass er das die ersten vier Frames mit einem 2:2 bestritten konnte. Da hätte es auch durchaus ein 1:3 werden können aus der Sicht von Judd Trump, aber eben insofern war vor der Pause dem noch alles klar mit 2:2, waren die Chancen völlig offen, und nach dem Mid-Session-Interval hat er einfach nicht nur einen Gang, sondern ich würde fast sogar sagen 2 bis 3 Gänge höher geschaltet und dann einfach Robbie Williams keine Chance mehr gelassen, und dann hat man schon auch einen Klasseunterschied gesehen zwischen Judd Trump und Robbie Williams. Also Judd wirklich mit souveränen Breakbuilding, hohen Breaks, das war dann schon wieder die Marke Weltklasse. Du sagst es richtig, er hat öfter jetzt einmal in der letzten Zeit Startschwierigkeiten gehabt, aber ich denke mal, da helfen jetzt dann auch die längeren Distanzen am Ende des Turniers.
Er ist jetzt auch der am höchsten gesetzte und platzierte Spieler, der noch im Turnier ist. Da heute Karen Wilson und Zhao Shintong aus dem Turnier rausgegangen sind, gegen wen, das werden wir gleich noch erörtern, aber wir können ja erstmal über den Gegner von Judd Trump morgen sprechen. Das wird nämlich Hossein Wafai sein, und das ist der erste aus der Riege, wo ich sage, die hat man länger nicht in einem Weltranglisten-Viertelfinale gesehen. Wir werden das bei allen kurz analysieren. Bei Hossein Wafai muss man bis in den März 25, also ziemlich genau ein Jahr zurückgehen. Und ich muss sagen, seitdem ist er auch sehr, sehr schlecht unterwegs gewesen, vor allem sehr unkonstant. Nicht zu vergessen sein grauenhaftes Match bei der WM gegen Mark Williams, aber über das reden wir nicht. Diese Woche scheint er allerdings sehr gut drauf zu sein, hat sehr hochkarätige Gegner geschlagen, mit Matthew Stevens unter anderem, mit Mark Williams und dann heute mit Zhang Anda, gegen den er einen Wahnsinns-Decider überlebt hat, auch weil Zhang Anda kurz vor dem Matchball eine schwere, aber ich glaube, für ihn eigentlich sonst machbare Route verschossen hat.
Ja, du sagst es richtig. Die letzte Zeit von Hossein Wafai, die war wirklich nicht gut. Vor allen Dingen für ihn als selbsternannten besten Spieler der Welt war das wirklich mehr als bescheiden. Und wenn ich mich so leise oder ganz ruhig zurückerinnere, gab es doch irgendwen, der sich dieses WM-Match da live anschauen musste, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Aber ja, ich sag's ja, ich will dich nicht mehr zu viel daran erinnern. Na, Spaß beiseite. Hossein Wafai, das tut ihm jetzt einmal wirklich gut, hier wieder in einem Viertelfinale zu stehen. Und besonders die Art und Weise, wie er heute Zhang An da geschlagen hat. Es war größtenteils sehr, sehr viel Kampf in diesem Match dabei, sehr, sehr umkämpfte Frames und vor allen Dingen in der Schlussphase. Da schafft Zhang An da noch einmal das Comeback, er zwingt den Decider, hat dann eigentlich auch da eine gute Chance, verschießt dann die letzte Rote entlang der kurzen Bande und dann muss man sagen, diese Clearance, wie er da den Tisch abräumt, Hossein Wafai, das ist absolute Weltklasse gewesen und dann die letzte Schwarze auch noch mit links, er ist ja auch Rechtshänder, also mit der falschen Seite sozusagen, wirklich stabil gelocht. Also wenn man die letzten Farben so abräumt, dann hat man sich den Einzug in das Viertelfinale wirklich mehr als verdient. Und du hast es richtig gesagt, nach längerer Zeit wieder ein Erfolgserlebnis, umso wichtiger für ihn und jetzt dann auch für die entscheidende Phase, sprich für die WM-Qualifikation.
Hossein Wafai ist heute ohne 50er-Break durchs Match gekommen gegen Zhang Anda. Also ich gehe mal davon aus, das wird er morgen gegen Judd auf jeden Fall ändern müssen, wenn er da eine Chance haben will.
Ja, das wird dann schwierig werden, auf diese Art und Weise die Frames zu gewinnen, vor allen Dingen gegen Judd Trump. Aber vielleicht geht es ja Judd morgen ähnlich, dass er auch wieder so Startschwierigkeiten hat. Und das wäre eben dann die Chance für Hossein Wafai, diese möglicherweise leichteren Fehler zu Beginn des Matches von Trump eben auszunützen und sich eventuell auch einen Vorsprung, ein 3-1, vielleicht sogar ein 4-0, wenn es ganz, ganz gut läuft, sich herauszuspielen. Aber eben, wie gesagt, Judd Trump ist dann schon nochmal eine andere Nummer, wobei ich auch Zhang An da und dessen Saison wirklich positiv hervorheben möchte. Das ist wieder deutlich besser als in den letzten 12 Monaten, die wir vom Chinesen gesehen haben. Also auch hier ist wieder ein positiver Schritt und vor allen Dingen ein richtiger Schritt in die korrekte Richtung wieder zu sehen.
Das ein Viertelfinale aus der unteren Draw-Hälfte, Judd Trump gegen Hossein Wafai. Das andere Viertelfinale in der unteren Draw-Hälfte bestreiten zwei Spieler, die wir da nicht unbedingt erwartet haben vor dem Turnier. Das sind Tapchai Onu und Gary Wilson. Und das sind witzigerweise auch genau die beiden Spieler, die noch Xiao Guodong und Ding Junhui ärgern könnten, was die Tour Championship und die WM, die direkte WM-Qualifikation angeht. Beide müssten allerdings das Turnier gewinnen dafür, um da noch was ausrichten zu können, also um sich in die Tour Championship reinzubringen und damit auch sich eventuell in die Top 16 reinzubringen. Gary Wilson würde mit dem Sieg in die Top 16 rutschen, automatisch durch die Punkte für den Sieg in Yushan und die Punkte, die er dann bei der Tour Championship sammelt. Also auf den wird Ding Junhui ganz besonders schauen. Tapchai Onu, ja, der müsste jetzt sowohl in Yushan als auch dann in Manchester gewinnen. Halte ich jetzt nicht unbedingt für allzu realistisch. Fangen wir mit Tapchai Onu an. Der hat heute Marco Fu geschlagen mit 5 zu 2. Und für den guten Teppi ist es das erste Ranglistenviertelfinale seit seit 3 Jahren und na so 3 Monate, seit den Scottish Open 2022. Viel, viel zu lange her eigentlich für einen Spieler seiner Qualität.
Da gebe ich dir absolut recht, aber das zeigt eben auch, wie dicht die Snooker-Elite mittlerweile geworden ist. Denn man hätte sich da schon denken können, dass in den letzten fast 4 Jahren Tapchai Onu da doch zwei, dreimal in einem Viertelfinale bei einem Ranglistenturnier gewesen wäre. Dem war aber wirklich nicht so. Und jetzt steht er aber wirklich verdient dort, wenn man sich die ganzen Ergebnisse und vor allen Dingen auch die Leistungen in dieser Woche ansieht. Ein absolut verdienter Einzug ins Viertelfinale. Auch heute wieder eine wirklich solide Leistung gegen Marco Fu, der in den 2 Frames, die er gewonnen hat, ja auch seinerseits wirklich hohe Breaks gespielt hat. Also wenn er dann in den Bällen war, dann hat auch Marco Fu wirklich vieles daraus gemacht. Also das war jetzt auch kein leichter Gegner für ihn. Also Tapchai Onu wirklich auf einer Welle des Erfolgs momentan in dieser Woche und ich bin gespannt, wie es ihm dann gegen Gary Wilson geht. Also es muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein für den Thailänder, der mich wirklich mit seinem guten Snooker in dieser Woche überzeugt. Und zum Thema Qualifikation für die WM, für die direkte Qualifikation, wer 10-mal hintereinander das German Masters gewinnen kann, der kann auch hintereinander die World Open und die Tour Championship gewinnen.
Ja, also ich drücke ihm gerne die Daumen. Ich bin da der Letzte, der sagt, bitte, bitte nicht, go for it, Tapchaya, du schaffst das. Aber erstmal wird er dazu morgen Gary Wilson aus dem Weg räumen müssen. Und das wird schon nochmal eine andere Nummer. Denn Gary Wilson, auch für den ist es nicht unbedingt jetzt allzu lange her, aber schon eine Weile, Oktober 25, dass er das letzte Mal in einem Viertelfinale und dann auch im Halbfinale war, nämlich beim Xi'an Grand Prix. Und der ist irgendwie ja so ein Mann für gute Turnierwochen, um dann erstmal die nächsten 3 Wochen oder vielleicht auch 3 Monate in der Versenkung zu verschwinden. Heute allerdings hat er wieder mal ein kleines Meisterstück abgeliefert, hat nämlich mal eben den amtierenden Weltmeister geschlagen und das souverän und vor allem sehr hochklassig mit 3 Centuries.
Ja, vor dem Turnier hätte man ihm wieder einen Rücktritt nahelegen können, so wie die letzten Turniere verlaufen sind. Und in dieser Woche verblüfft er uns wieder mit wirklich tollem Breakbuilding. Also da spielt er wirklich die hohen Breaks am laufenden Band und jetzt den amtierenden Weltmeister hier so souverän, möchte ich fast schon sagen, zu schlagen. Wirklich sehr, sehr überzeugend und auch die Art und Weise mit wirklich einen Haufen Century Breaks fast schon. Dazu auch noch mehrere Breaks von mehr als 50 Punkten. Also das war wirklich ein Statement-Sieg gegen Zhao Xingtong, der ja auch in den letzten Wochen und Monaten wirklich ja fast der Mann der Stunde wieder gewesen ist mit seinen Erfolgen. Also das war wirklich ein Ausrufezeichen. Und jetzt gegen Tipchaya Ono, ich glaube, da können wir uns auf ein wirklich feuriges, wirklich flüssiges Viertelfinale freuen. Das wird ein Match sein. Also wenn man da Zeit hat, sollte man da absolut reinschauen. Das könnte ein Blockbuster werden.
Das werden wir tun. 12:30 Uhr ist das morgen der Fall. Wie gesagt, das sind die Matches aus der unteren Draw-Hälfte. Die beiden Viertelfinals. Judd Trump dort jetzt sicherlich der klare Favorit. Aber Hossein Wafai morgen und eventuell danach dann Tapcharo und Gary Wilson werden andere Pläne haben. In der oberen Draw-Hälfte fällt es ein bisschen schwerer, einen klaren Favoriten auszumachen. Da haben wir zum einen erstmal Mark Allen und Vujisa, die heute relativ klare Siege gefeiert haben. Beide, da muss ich jetzt, glaube ich, nicht nachgucken, wann die das letzte Mal im Viertelfinale waren. Die haben wir da schon öfter gesehen in dieser Saison. Haben ja auch beide schon Titel geholt. Mark Allen gewann gegen Zhu Yulong mit 5:0 heute. Und eigentlich muss man da sagen, man tendiert dazu zu sagen, ja, okay, Mark Allen muss dann einfach überragend gespielt haben. Aber tatsächlich war es eher so, dass Zhu Yulong die vielen Chancen, die er hatte, einfach nicht konsequent genug ausgenutzt hat.
Ja, eigentlich war das Ergebnis zu hoch für meinen Geschmack, dieses 5:0. Also das spiegelt nicht wirklich den Matchverlauf wider. Also Zhu Yulong hatte da schon auch gute Chancen, den ein oder anderen Frame für sich zu entscheiden. Aber ich möchte auch Mark Allen positiv hervorheben, der das auch im Interview noch einmal bestätigt hat. Er versucht schon jetzt auch wieder offensivere Snooker zu spielen, den ein oder anderen Ball zu riskieren, den er vielleicht vor ein, zwei Monaten noch nicht riskiert hätte. Das eben auch eine Sache des Selbstvertrauens einfach ist, ob er diese Bälle angeht oder nicht. Und er versucht das jetzt auch wirklich im Match konsequent umzusetzen. Und es sind schon erste Zeichen in dieser Woche davon zu sehen. Also auch heute wieder war das Breakbuilding jetzt nicht so schlecht. Also das kommt dann langsam wieder. Die Resultate waren ja nicht so schlecht. Man darf nicht vergessen, er hat heuer auch schon die English Open gewonnen. Zwar auch mit sehr viel Krampf, also da war auch nicht viel flüssig dabei. Aber man muss schon sagen, Mark Allen, ich glaube, es würde ihm einfach auch selber gut tun, wenn er es schafft, die Frames flotter und flüssiger zu gewinnen. Denn auf Dauer dann wirklich nur über den Kampf sich durchzusetzen, macht ihm, glaube ich, dann auch wenig Spaß. Denn sein ursprünglicher Stil war es ja immer auch bis vor ein paar Jahren genau dieses Spiel, dieses Flüssige, dieses Schnelle, dieses Rasante. Und von dem ist er ja in den letzten Jahren so ein bisschen abgekommen. Und ich glaube, es gilt für ihn jetzt einfach einen guten Mix zu finden, dass er eben dieser komplette Spieler wird, dann ist er eine Gefahr für alle, denn eigentlich beherrscht er dann alle Facetten des Spiels sehr, sehr gut.
Und er wird morgen treffen auf Vujisa, den im Moment, also zumindest in dieser Saison, kann man das, glaube ich, sehr gut sagen, konstantesten Chinesen, den wir auf der Tour haben. Der gewann heute mit 5:2 gegen Kyron Wilson und das war eine bittere Niederlage für den Warrior, der damit weiterhin bei Ranglistenturnieren in dieser Saison so seine Probleme hat. Nicht schlecht spielt eigentlich, aber ergebnistechnisch will's da nicht so ganz laufen. Und damit verpasst Kyron Wilson die Tour Championship und damit war das heute für ihn das letzte Match vor der Weltmeisterschaft. Und das trotz gutem Start.
Das trotz gutem Start, also der war wirklich mehr als verheißungsvoll, wenn du da mal schnell mit zwei hohen Breaks 2:0 führst, aber irgendwie hat es dann Wujize geschafft, das Match komplett an sich zu reißen. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Clearance im letzten Frame, die sollte man sich unbedingt anschauen, denn das war ein Break, das war Marke Weltklasse, diese 67, also das war wirklich mit mehreren Roten, die an der Bande gelegen sind und dann auch Gelb im Endspiel auf die Farben, wirklich ein ganz, ganz schwieriger Ball, lang. Und dann auch wirklich teilweise die Roten auch mit seiner linken Hand gelocht, der ja auch Rechtshänder ist. Also der begeistert mich wirklich aufs Neue noch einmal, wirklich in dieser Saison. Und dann sieht man, dieser erste Ranglistentitel bei der International Championship, das war keine Eintagsfliege. Und er bestätigt genau das, was wir zum Beispiel bei einem Jack Lisowski vermissen, dass er nach diesem ersten Ranglistentitel sofort eine Bestätigung zeigt. Und Wujize zeigt das ja eigentlich fast bei jedem Turnier, dass er wirklich jetzt Woche für Woche imstande ist, hier sehr, sehr weit zu kommen und eigentlich auch einer der Turnierfavoriten ist. Und das ist er für mich in dieser Woche wieder absolut. Also der hat hier auch in der Höhe absolut verdient einen Kyron Wilson mit 5:2 geschlagen. Und ich bin einfach ein Fan von ihm. Mir gefällt die Art und Weise, wie er spielt. Und ich wünsche ihm für die weiteren Matches alles, alles Gute. Also das wird ein heißer Kandidat für den Turniersieg in dieser Woche werden.
Dazu muss er, wie gesagt, morgen erstmal an Mark Allen vorbei und danach dann potenziell an zwei weiteren Hochkalibern. Und das sage ich mit, naja, vielleicht einem kleinen Fünzelchen Ironie. Denn Ryan Day und Ronnie O'Sullivan sind auch Spieler und das ist eigentlich merkwürdig, dass man das über Ronnie O'Sullivan sagt, aber es ist so, aufgrund der Unkonstanz, die man sicherlich auch nicht im Viertelfinale erwartet hat. Lass uns mit Ryan Day anfangen. Der hat nämlich heute gegen den Debütanten fürs Achtelfinale, gegen den jungen Letten Artemis Cicins gewonnen mit 5:4, musste sich also ganz schön strecken in diesem Match. Es war auch ein sehr spannendes, in dem Ryan Day auch vor allem für die hohen Breaks verantwortlich war. Und wenn wir bei ihm zurückgehen, wann er das letzte Mal in einem Ranglistenviertelfinale stand, dann muss man bis 2024, also knapp 2 Jahre zum German Masters zurückgehen. Ja, und dann verwundert es tatsächlich nicht so wirklich, wenn man das liest, dass Ryan Day inzwischen in die 30er-Ränge in der Weltrangliste runtergerutscht ist.
Ich wollte gerade sagen, also das widerspiegelt dann auch die Ranglistenposition einfach wieder, dass in den letzten 24 Monaten nicht viel beim Waliser zusammengelaufen ist und insofern tut ihm dieser Viertelfinaleinzug hier mehr als gut. Er hat vielleicht auch ein bisschen von seinen Gegnern profitiert, wobei man auch einen Stan Moody zum Beispiel erst einmal schlagen muss, der zuvor John Higgins geschlagen hat. Also geschenkt wurde ihm dieser Einzug jetzt auch nicht und auch der junge Lette hat wirklich wieder eine solide Leistung, würde ich jetzt sagen, heute gezeigt. Am Schluss, vor allen Dingen im Decider, ist ihm ein bisschen das Gas ausgegangen, aber wer möchte ihm denn verüblichen? Also er war wirklich hier zum ersten Mal in einem Achtelfinale und der hat auch wirklich sehr, sehr gute Chancen, dass er sich jetzt nach 2 Jahren auch auf der Tour hält. Sollte es er nicht schaffen, direkt sich zu qualifizieren für die Top 64, dann steht er im Moment auch unter den Top 4 über die Einjahresrangliste, die es sonst nicht geschafft hätten. Also da stehen die Karten gar nicht so schlecht und wer sagt denn, dass er nicht auch das ein oder andere Match in der WM-Qualifikation gewinnen kann? Also das ist sicherlich auch einer, von dem man sich am Anfang der 2 Jahre vielleicht nicht gedacht hätte, dass er sich auf der Tour halten kann. Also da bin ich auch sehr, sehr überrascht von ihm und das freut mich auch, dass wir mit Lettland jetzt auch wieder einen Snookerspieler haben oder eigentlich zum ersten Mal in dieser Dimension einen haben. Und ich möchte mich da gerne wiederholen. Insofern ist es umso schade, dass wir eben das Riga Masters nicht mehr im Programm dabei haben, denn gerade jetzt hätten wir auch einen Lokalmatador, der da das Heimatland wunderbar repräsentieren könnte. Aber noch einmal zurückzukommen auf Ryan Day, es tut ihm gut, aber jetzt steht natürlich der ganz harte Brocken vor ihm im Viertelfinale.
Das ist es tatsächlich, denn das ist Ronnie O'Sullivan. Und da können wir einiges an Statistiken rausholen. Es ist das erste Viertelfinale für Ronnie O'Sullivan seit dem Beginn der Saison, seit dem Xi'an Grand Prix. Er hat zugegebenermaßen noch nicht so viel gespielt, aber der Sieg heute gegen Sean Murphy war auch seit dem Turnier in Saudi-Arabien, Da muss man dann nämlich noch weiter zurückgehen. Der erste Sieg überhaupt gegen einen Top-16-Spieler. Und das bei Ronnie O'Sullivan. Was man aber auch sagen muss, ist, dass er diese Woche einfach unfassbar gut spielt. Und damit auch heute vollkommen zu Recht mit 5 zu 3 gegen Sean Murphy gewonnen hat, obwohl auch der nicht wirklich schlecht gespielt hat.
War für mich auch eines der Top 5 Matches, ehrlicherweise, in dieser Saison. Also, das war von beiden Seiten hochklassiges Snooker. Du sagst es richtig, auch Sean Murphy hat hier wirklich gut dagegen gehalten und über weite Strecken auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gutes Snooker gespielt. Aber Ronnie O'Sullivan spielt hier wirklich seit eben August, war das, dieser Finaleinzug in Saudi-Arabien, sein bestes, mit Abstand bestes Snooker. Also, kaum wiederzuerkennen im Vergleich zu den letzten Auftritten bei den letzten Turnieren. Also wirklich wie ausgewechselt, da stimmt wieder alles. Die Spielballkontrolle ist es eigentlich wie eh und je, aber die hatte er eben im letzten halben Jahr überhaupt nicht. Und ich glaube, nachdem er ja die Tour Championship nicht spielen wird und das auch hier sein letzter Auftritt vor der WM sein wird, dass das ganz, ganz wichtig ist, hier eventuell auch bis Sonntag durchzuziehen. Also so wie er momentan spielt, hat er das auf alle Fälle drauf. Und eben Sean Murphy war ein echter Test, der einer der Ausnahmespieler in dieser Saison ist und eben auch heute wirklich gut dagegen gehalten hat. Und diesen Test hat er wirklich mit Bravour bestanden. Also insofern ist er auf alle Fälle imstande, hier den Turniersieg wieder einzufahren, und ich glaube, das wäre einer mit einer Vorgeschichte, der hätte auch einen besonderen Stellenwert für einen Ronnie O'Sullivan in seiner langen und erfolgreichen Karriere.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und es würde auch irgendwie passen, denn da er die Tour Championship ja auslässt, muss er diese Woche so viel Matchpraxis wie möglich sammeln. Und es wäre schon kurios, weil wenn wir jetzt, es gibt ja immer mal wieder so Phasen, in denen Snooker-Blogger oder viele Podcasts im Snooker-Bereich sich mit ähnlichen Themen befassen. Das waren jahrelang die Wer ist der beste Spieler ohne Ranglistentitel? Wer ist der beste Spieler ohne WM-Titel? Und aktuell beschäftigen die 92er natürlich, also beschäftigen die Snooker-Szene immer, aber beschäftigen natürlich noch mehr, weil man ja durchaus beim einen oder anderen merkt, kommt da vielleicht irgendwann doch das Karriereende. Und gerade bei Ronnie O'Sullivan hat man es jetzt in den letzten Monaten noch mehr gemerkt, fand ich. Und es gab ja dann Umfragen von Snooker.org, da noch eine, ne? Holt Ronnie O'Sullivan überhaupt nochmal einen WM-Titel? Ich glaube, es gab jetzt teilweise Wettanbieter, wo Ronnie O'Sullivan, da gab es irgendjemanden, der eine Statistik rausgeholt hat, die habe ich jetzt leider auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Aber das ist tatsächlich, dass diese Saison jetzt zwischenzeitlich das erste Mal war, dass Ronnie O'Sullivan bei einigen Wettanbietern nicht in den Top 5 der Spieler für den WM-Sieg war, also mit den besten Quoten. Und das ist schon kurios, wenn man dann jetzt drüber nachdenkt. Wenn der jetzt hier diese Woche den Titel holt, dann ist der auch im Crucible wieder einer der absoluten Top-Favoriten. Wer hätte das vor, naja, man muss eigentlich gar nicht so weit zurückgehen. Wer hätte das vor 2, 3 Wochen gedacht?
Ja, aber das sieht man eben auch, und ich sage das auch wieder gerne. Und ich meine, Mark Williams und Sean Higgins zeigen es ja auch, und warum soll das dann den Ronnie O'Sullivan nicht können, der ja eigentlich vom Talent her dann doch auch noch einmal über den anderen beiden zu stellen ist. Aber eben, er hat es im Interview so formuliert, dass er die meisten Leute immer glauben, er müsse nur ein paar Stunden mehr ins Training investieren und dann fegt er wieder alle weg von der Platte. Und so ist es ja nicht, sagt er selber. Er trainiert hart, er trainiert schon die ganze Saison über hart,
Naja,
aber
also ich glaube, so
ja.
ist es, ich glaube, so ist es nicht mehr, ne? Also wenn man jetzt, ich glaube, wenn man so 5 bis 10 Jahre zurückgeht, dann war es, glaube ich, bei ihm selber auch noch so. Aber er wird halt älter, ne? Ich glaube, er merkt halt selber, es funktioniert nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren funktioniert hat.
Ja, und das sagt ja auch John Higgins. Er würde auch weniger gerne trainieren, aber es hilft einfach nichts, weil mit dem Alter lässt halt auch diese Feinmotorik immer schneller nach, und dem kannst du nur entgegensetzen, wenn du dementsprechend noch mehr in dem Fall trainierst. Und Ronnie O'Sullivan war ja vor allen Dingen in jungen Jahren immer einer, der es eben übers Talent gemacht hat, der sich auf seine Stärken vertraut hat, dass er eben aus dem Instinkt heraus trotzdem von 0 auf 100 quasi seine Leistung bringen kann. Und im Alter wird er jetzt einfach bestätigt. Und ich glaube, diese Erfahrung hat er jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr machen müssen, dass es so einfach nicht geht und dass das jetzt einfach Zeit braucht. Und jetzt scheint es eben so in dieser Woche zu sein. Es waren ja jetzt doch immerhin drei Matches hintereinander gegen immer besser werdende Gegner, wo er wirklich immer konsequent gute Leistungen gezeigt hat, dass das schon langsam Früchte trägt. Ich bin dann nur gespannt, weil eben dann die Pause wieder über einen Monat jetzt dann dauern wird, bis eben die WM losgeht. Das könnte dann doch noch einmal ein kleiner Faktor werden, der entscheidend ist. Er wird eine Exhibition in Irland spielen, eine Woche vorm Crucible. Aber eben, Exhibition ist gut und schön, aber es geht eben um die Matchpraxis bei Ranking-Events, bei klassischen Turnieren. Und in dieser Woche wäre es eben ganz, ganz wichtig, wie du richtig gesagt hast, so viel als möglich davon mitzunehmen, sprich eventuell bis Sonntag hier als Last Man Standing sozusagen übrig zu bleiben. Zuzutrauen ist ihm das in dieser Form auf alle Fälle.
Ich denke auch, also auf jeden Fall gegen Ryan Day wird er als haushoher Favorit natürlich ins Match gehen. Das gibt's morgen ab 7 Uhr. Ryan Day gegen Ronnie O'Sullivan und Mark Allen gegen Wouyisa. Um 12:30 Uhr dann die anderen beiden Viertelfinals. Judd Trump gegen Hossein Wafai und Tapcha Onu gegen Gary Wilson. Und um nochmal kurz den Bogen wieder zum Anfang zu schlagen, es bleibt irgendwie dabei, ne? Die Viertelfinal-Lineups in dieser Saison sind. Und es tut mir leid, es gibt einfach kein besseres Wort, die sind einfach geil.
Na, sie sind deswegen geil, weil sie sich immer so schön abwechseln. Also wir diskutieren bei jedem Turnier über ein anderes Line-Up und wir können auch zu jedem Line-Up immer eine besondere Geschichte schreiben. Ich kann mich erinnern, beim Grand Prix war es zum ersten Mal, dass sechs Chinesen dabei waren. In dieser Woche sprechen wir darüber, dass wieder eigentlich Rückkehrer dabei sind, die schon länger nicht mehr so weit gekommen sind. Also mir gefällt das einfach und diese Snooker-Saison, die macht einfach Spaß.
Das ist, glaube ich, das werde ich gleich mal mit schon mal speichern als Schlusswort für unseren Saisonrückblick. Das passt super, war ein gutes Schlusswort. Und genau, damit wünschen wir euch viel Spaß mit den morgigen Viertelfinals in Yushan bei den World Open. Ich sage jetzt nicht nochmal den kompletten Turniernamen, das heben wir uns für die weiteren Podcasts auf, wenn wir über die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale in Yushan die nächsten Tage sprechen.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.